ARD. Herzlich willkommen. Mein Name ist Jochen Marmitt und heute habe ich Ihnen Bettlektüre mitgebracht. Zumindest sieht unser Autor sein Buch just an dieser Position genau richtig, nämlich am Übergang zwischen Wach und Schlafen. Denn was diese beiden Zustände sozusagen verbindet, das ist die Aktivität zwischen unseren Ohren, nämlich unser Gehirn, das erlebt am Tag und verarbeitet in der Nacht. Dürfte Ihnen sehr wahrscheinlich auch bekannt vorkommen, schlaflos, unruhig, todmüde, das ist eine Facette, hingegen ausgeruht, weil durchgeschlafen und zuversichtlich, ist dann doch eher die Facette, die wir ach so gerne hätten und viel zu selten haben. Also, wie können wir zur Ruhe kommen, bevor wir die Augen schließen? Indem wir unser Gehirn ein wenig Anregung geben zum Abschalten, indem wir kreativ sind, intuitiver handeln, uns viel mehr selbst lieb haben als bisher oder auch aktiv verzeihen. Das alles hilft, sagt unser Autor heute, Professor Dr. Volker Busch. Ist das so einfach? Begrüße in Regensburg zugeschaltet Autor, Neuromediziner, Podcaster, Forscher Dr. Volker Busch. Einen schönen guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen in Saarland. Hallo.
Herr Busch, haben Sie gut geschlafen?
Ja, ich habe super geschlafen, habe mich sehr gefreut auf das Gespräch heute, bin gestern rechtzeitig ins Bett gegangen und ich hoffe, ich bin geistig zurechnungsfähig.
Davon gehen wir jetzt einfach mal aus, aber die Frage zielt eher so ein bisschen darauf hinab, wenn Sie so ein Buch schreiben können, dann müssten Sie doch eigentlich immer perfekt schlafen.
Nein, nicht wirklich. Ich bin genauso Mensch wie jeder andere und habe meine Sorgen, die manchmal in meinem Kopf kreisen, habe meine Probleme, habe meine vielen Aufgaben, To-Dos, wie es jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch kennt, bin selber betroffen und das ist auch ganz gut so. Mal steht man auf der Seite dessen, der das Ganze erforscht und ein paar Empfehlungen ausspricht und mal ist man derjenige, der das selber an sich auch ausprobieren muss. Das ist, glaube ich, ganz gut so.
Jetzt haben Sie dieses Buch nicht auf Basis nur Ihrer eigenen Erfahrung geschrieben, sondern auf welcher?
Ja, also tatsächlich berate ich seit über 20 Jahren hier in Regensburg Menschen, denen es teilweise nicht gut geht, weil sie depressiv sind, ängstlich sind, weil sie sich Sorgen machen, sich unsicher fühlen und dann oft eben auch körperliche Symptome haben wie Rückenschmerzen, Reizdarmsyndrom oder eben Schlafstörungen. Und das Spannende ist, dass man eben heute weiß, dass das Ganze nicht mit einer guten Matratze alleine zu bewerkstelligen ist, denn gute Betten haben die meisten von uns heutzutage. Und trotzdem schlafen wir immer schlechter, gefühlt immer weniger ausgeruht und auch objektiv gesehen immer kürzer. Viele Menschen schlafen auch oberflächlicher, also nicht mehr ganz so tief. Und das hat unheimlich viel mit der Welt zu tun, in der wir sind, mit den Sorgen, die wir uns machen, auch der Zukunft, in die viele von uns eher etwas sorgenvoll blicken. Es spricht also die Gedanken, die sich Menschen machen und Gefühle, die sie haben, rauben ihnen den Schlaf. Und da gucke ich als Psychiater natürlich hin, versuche die Hand zu reichen und ein paar gute Gedanken zu schenken. Und so ist auch das Buch Gute Nacht Gehirn entstanden. Es soll jetzt kein technischer Schlafratgeber sein, sondern es soll einem helfen, zur Ruhe zu kommen abends und den Schlaf wieder zu genießen.
Sie haben auch in Ihrem Podcast gehört, darüber schon viele, viele Male gesprochen. Ja. Wenn Sie das jetzt immer so wiederholen, jetzt haben Sie es niedergeschrieben, gibt es aber Ihnen auch so einen kleinen Effekt, wo vielleicht Sie sich selbst sagen, das muss doch jetzt mal klappen. Also setzen Sie sich sozusagen damit auch ein bisschen unter Druck?
Nein, tue ich nicht. Und ich bin Ihnen total dankbar, dass Sie das auf diese Weise ansprechen, denn auch das versuche ich mit meinen bescheidenen Mitteln immer wieder klarzustellen. Schlaf hat weniger etwas mit gesund werden müssen oder gesund bleiben müssen zu tun, sondern eigentlich mehr mit einer Erlaubnis, zur Ruhe kommen zu dürfen. Das ist ein anderer Ansatz. Und das, was Sie in Ihrer Frage verkleiden, ist eigentlich typisch, was sich heute wie ein roter Faden durch die gesellschaftliche Diskussion um Schlaf zieht. Wir müssen gut schlafen, damit wir gesund bleiben. Und das verursacht allein schon so einen Druck, dass viele Menschen allein deswegen nicht zur Ruhe kommen. Wenn wir uns vorstellen, wie viele Menschen heute Fitness-Tracker an ihren Handgelenken tragen oder irgendwelche Schlafsensoren unter der Matratze liegen haben, dann zeigt das schon, dass wir Schlaf eigentlich heute als eine physiologische Variable betrachten, zu der wir uns zwingen müssen, damit wir leistungsfähig bleiben. Das ist kein schöner Ansatz. manchmal kann zu viel Messen und Diagnostizieren auch dazu führen, dass Menschen sich immer mehr Sorgen machen um den Schlaf und genau das Gegenteil erreichen. Und ich will eigentlich Menschen einladen dazu, Schlaf als etwas Schönes und Wohltuendes kennenzulernen und sich nicht so unter Druck zu setzen. Und das kann man mit guten Gedanken oft besser als mit Fitness-Trackern.
Das wollen wir natürlich gleich mal genauer betrachten, aber doch nochmal die allgemeinere Frage vorab. Unser Gehirn lässt sich ja einfach nicht abschalten. Also sollen wir es tagsüber dann, sollen wir es dann tagsüber anders anschalten?
Ja, also zunächst einmal ist es gut, dass unser Gehirn nachts nicht abschaltet, denn Schlaf ist kein Defizitzustand. Früher hat man ja in der griechischen Mythologie Schlaf dem Tod immer gleichgesetzt. Also Hypnos und Thanatos waren Zwillingsbrüder. Der eine war Schlaf, der andere war der Tod. Die sahen sich ja äußerlich zum Verwechseln ähnlich und deswegen hat man Schlaf auch immer in die Nähe des Todes gerückt, weil man dachte, es ist ein Defizit, ein Minuszustand, da passiert nicht viel. Und das ist eigentlich grundlegend falsch. Schlaf ist ein hochaktiver Zustand, bei dem unser Gehirn ganz viel tun kann, zu dem es tagsüber nicht kommt. Das heißt, Dinge verarbeiten, Emotionen befrieden, auch Ideen finden oder Lösungen für konkrete Probleme des Alltags. Es ist also ein sehr konstruktiver, ein sehr positiver Zustand. Und das bedeutet Schlaf heutzutage und wir versuchen natürlich mit unseren Empfehlungen und Ratschlägen Menschen dazu zu verhelfen, diesen Schlaf auch wieder zu nutzen dafür. Ne?
Sie hören SR Kultur mit Fragen an den Autor Volker Busch. Gute Nacht Gehirn, Gedanken um zur Ruhe zu kommen. Das ist heute unser Buch. Eine erste Frage schon mal von Thomas Lübbe aus Köln. Vielen Dank dafür. Er hat gemeldet und möchte ganz gerne wissen von Ihnen, Herr Busch. Manche Träume können ja das Gedankenkarussell so richtig auf Touren bringen. Was sollte man nach Meinung des Autors dann tun? Aufstehen, einen Tee trinken oder lieber sich kurz schütteln und einfach versuchen weiterzuschlafen?
Also eine sehr schöne Frage. Vielen Dank, lieber Thomas. Ich glaube, damit trifft er den Gedanken ganz vieler. In der Tat, also wenn wir nachts aufwachen und haben kurz geträumt und merken, aber wir finden schnell wieder zur Ruhe, dann sollte man sich keine weiteren Gedanken machen. Wenn das aber nicht geht, weil der Gedanke sich festsetzt, dann wäre es in der Tat Blödsinn, sich zu wälzen und sich selbst zu zwingen, zu schlafen, denn umso schlechter gelingt uns das, dann ist es in der Tat das Beste, aufzustehen. Und jetzt kommt eine super Empfehlung, dann am besten etwas Handwerkliches zu tun. Das muss nichts Komplexes sein. Wir müssen jetzt kein Regal abschleifen oder eine Tür anmalen. Aber mit Lego-Baustein bauen würde schon ausreichen. Stricken, vielleicht etwas zeichnen, irgendeine Kleinigkeit mit den Händen tun. Wir sehen nämlich in Form von neurowissenschaftlichen Studien sehr schön, wenn Menschen manuell etwas tun, also ne, mit ihren Händen beschäftigt sind, fließt ganz viel Energie aus dem Kopf ab und da passiert was Magisches im Gehirn. Die Grübelzentren werden runtergefahren. Und die Emotionszentren befrieden sich wieder. Also das, was uns vorher so aufwühlt und vielleicht Angst oder depressiv macht. Mhm. Und nach 20, 30 Minuten kann man dann, empfindet man meist wieder so eine gewisse Schwere mitten in der Nacht und dann kann man sich wieder hinlegen. Also insofern, lieber Thomas, ja, die Antwort lautet, wer sich wälzt, vor Grübeln aufstehen und mit den Händen was tun.
Dazu noch einen Tee trinken ist aber auch okay.
Absolut.
Also das Grübelzentrum haben wir jetzt gelernt, das kann man wieder beruhigen. Ja. Ich weise allerdings darauf hin, je nach Uhrzeit nicht die Kettensäge für die handwerkliche Tätigkeit
eher
anzuwerfen.
Eher ein schöner, wichtiger Hinweis.
Also was Ruhigeres zu tun, das ist ja eigentlich, was dahinter steht, genau. Als Frage. Etwas ganz zu tun, was einen in dem Sinne beschäftigt, aber auch beruhigt, oder?
So ist es. Denn wir müssen uns vorstellen, wir verbringen eine unfassbare Menge an Freizeit heute vor den Bildschirmen. Und das sind, wie wir alle aus Erfahrung wissen, nicht die Orte, wo wir wirklich abschalten können. Natürlich sind wir irgendwo halbwegs abgelenkt durch eine Serie, die wir schauen, eine Talkshow, die wir folgen. Aber die Eindringtiefe ist nicht so groß. Und wir erkennen das alle im Alltag, dass wir dann doch irgendwie zum Handy greifen, zum Tablet und noch shoppen und noch den anrufen und hier nochmal bei Outlook nach den Terminen des nächsten Tages gucken. Und das alles passiert nicht, wenn wir handwerklich in etwas gefangen sind, so in so einen Flow kommen und vertieft mit etwas zu tun haben, dann ist unser Gehirn deswegen trotzdem nicht komplett leer, aber uns fällt es viel schwerer, einen negativen, schlechten Gedanken zu verfolgen. Und deswegen ist es eine gute Anti-Grübeltechnik.
Sie schreiben ja über verschiedene Bereiche, Intuition, Selbstliebe, kleines Glück, Ausgleich oder Akzeptanz beispielsweise, aber auch über Fantasie, um das mal anzusprechen. Ich habe mir da notiert, das fand ich sehr interessant, ein bisschen häufiger verrückt zu spielen, in Anführungszeichen, praktisch auch am Tag schon. Also nicht in der Nacht jetzt durchzudrehen, sondern eben am Tag, weil das mit der Kreativität eine ganz wichtige Rolle spielt in dem Zusammenhang.
Ja, genau.
Vielleicht können Sie es ganz kurz erklären.
Ja, so total gerne. Also wir sind ja immer bemüht, möglichst präzise zu denken und Lösungen für unsere Probleme zu finden. Wir sind eine Effizienzkultur, in der das alles schnell und möglichst gut strukturiert ablaufen muss. Das kann uns aber manchmal dazu führen, dass wir erst recht in Grübelschleifen kommen. Und wie wir alle wissen, hat die kreative Lösungsfindung damit zu tun, dass wir oft nicht über ein Problem nachdenken und nicht krampfhaft nach einer Lösung suchen. Und dann plötzlich, Heureka, zack, ich habe es gefunden, fällt uns etwas ein. Und sich deswegen immer wieder am Abend bewusst nicht mit seinem Alltag auseinanderzusetzen, nicht mit dem Versuch, Lösungen für Probleme zu finden, sondern mit etwas ganz anderem, was vielleicht überhaupt nichts mit dem eigenen Leben zu tun hat. Fantasievolle Literatur, lustige, anregende Geschichten ist was sehr Heilsames. Denn dadurch werden Kreativitätszentren in unserem Gehirn angestoßen. Die fahren hoch, das kann man heute auch messen. Und das ist schon so, wenn Sie so wollen, so ein leichter Übergang in die Nacht. Denn dort werden sie auch hochgefahren. Das heißt, durch fantastische Literatur oder Abenteuergeschichten oder etwas ganz Verrücktes, was mit dem Leben nichts zu tun hat, stoßen wir schon oder ebnen wir sozusagen schon der Nacht ihren Weg und fahren die Zentren hoch, die wir brauchen, um vielleicht am nächsten Tag eine gute Idee zu haben.
Wobei ich da jetzt einen Stopp sagen würde, weil wenn ich was Anregendes, was Spannendes, gerade was sehr Spannendes lese, dann will ich doch wissen, wie es ausgeht. Dann ist an Schlaf nicht zu denken.
Naja gut, also es muss nicht unbedingt eine Literatur sein, die Sie an der Stelle dann abends abbrechen, wo irgendwie die Lösung unmittelbar bevorsteht. Also das dürfen Sie sich natürlich, wenn Sie es nicht aushalten können, ungeduldig sind, auch vorher schon dann antun. Aber prinzipiell gilt trotzdem, je verrückter und außergewöhnlicher die Gedanken sind, die wir hin und wieder zulassen, desto mehr geben wir unserem Gehirn eigentlich ein paar gute Nährstoffe, wenn man so will, im übertragenen Sinne, gute Ressourcen, um auch Querverbindungen zu ermöglichen und vielleicht Dinge zu finden, auf die wir durch konzentriertes, verkrampftes Denken niemals gekommen wären.
Sie hören SR Kultur mit Volker Busch heute zu Gast. Gute Nacht, Gehirn. Eine Frage an Volker Busch.
Mich würde interessieren, warum ausgerechnet, wenn man schlafen möchte, das Gehirn so munter wird, obwohl man müde ist. Was einem da alles durch den Kopf geht, ist schon verrückt. Spielt es eine Rolle, was man tagsüber erlebt, gehört oder gesehen hat? Woher nimmt unser Gehirn diese Energie? Wie erreicht man die Ausgeglichenheit, die man braucht, um das Gedankenkarussell zu beruhigen?
Ach, das ist eine wunderbar formulierte Frage. Ganz, ganz toll.
Vielen Dank.
Kann ich gerne beantworten. Es ist so, dass unser Gehirn in der Tat die ganzen Erlebnisse, Erfahrungen, Informationen des Tages nimmt und sie in der Nacht verarbeitet. Und das macht es in einer Phase des Tages, den wir Phase der Nacht, den wir REM-Schlaf nennen. Da bewegen sich die Augen ganz schnell, der übrige Körper ist ganz ruhig. Und in dieser Zeit, die sind so drei, vier, fünf Phasen in der Nacht, vor allen Dingen in den eher späten Nachtstunden, frühen Morgenstunden, verarbeitet unser Gehirn diese ganzen Erlebnisse. Und zwar, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, das hat die Dame sehr, sehr schön formuliert auch, indem wir sie emotional durchmachen, aber ohne zunächst mal darunter zu leiden. Also man sagt etwas poetisch, im REM-Schlaf weint das Gehirn ohne Tränen. Das heißt, wir verarbeiten das, aber die eigentlichen Emotionszentren, die uns aufwühlen am Tag, die unser Herz zum Schlagen bringen und unseren Rücken verkrampfen, ne, weil wir uns ärgern, das alles wird runtergefahren. Das heißt, unser Gehirn sorgt dafür, dass wir die Dinge zwar durchmachen, nochmal verarbeiten, all das, was wir erlebt haben, aber nicht körperlich darunter leiden. Und deswegen ist diese REM-Schlafphasen in der Nacht etwas ganz, ganz Wichtiges, damit die Seele regenerieren kann. Und wenn dieser REM-Schlaf stattfindet und ausreichend ist, dann fühlen wir uns in der Regel auch morgens seelisch erholt. Und manchmal leiden wir dann nicht mehr so sehr unter den Emotionen, den Liebeskummer oder dem Streit vom Vortag. Wir haben es so ein bisschen hinter uns gebracht und wir können etwas nüchterner auf die Sache sehen. Wir haben uns wenn man so will, ein Stück weit versöhnt damit. Wenn das nicht stattfindet, weil Menschen um 3 Uhr nachts wach werden und dann nicht mehr einschlafen können, dann leiden sie oft seelisch viel mehr unter den Dingen, die am Vortag passierten. Und das kann dann auch psychische Erholung kosten.
Unser Hörer Dietrich Ansam in dem Zusammenhang hat eine WhatsApp geschrieben. Vielen Dank dafür. Er würde ganz gerne wissen, wie wichtig ist denn dieser REM-Schlaf? Ich muss nachts öfters raus. Also ich verstehe die Frage so, wenn das häufiger unterbrochen wird, ohne dass man jetzt endlos wach bleibt, aber dass es eben häufiger unterbrochen wird.
Ja, da hat er recht. Und das ist leider etwas, das wird für den Herrn ein Problem bleiben, solange er seinen Schlaf nicht kontinuierlicher gestalten kann. Ich weiß jetzt leider nicht, welchen Beruf er ausführt. Vielleicht ist er Krankenpfleger, vielleicht ist er wachhabender Dienst auf einer Wache. Das ist problematisch tatsächlich, wenn der Schlaf häufig unterbrochen wird, dann kommt man oft in sowohl Tiefschlafphasen nicht so sehr, als auch in REM-Schlafphasen nicht so sehr. Wenn das mal eine Nacht oder eine Woche oder auch einen Monat auftritt, ist das überhaupt kein Problem. Unser Gehirn ist stabil, das kann das alles wegstecken. Aber wenn es über Jahre so stattfindet, ist das auf die Dauer, ich sage es ganz vorsichtig, nicht ganz gesund. Dann sollte man sich also überlegen, ob man vielleicht den Job so umstrukturieren kann, dass einem zumindest über viele Wochen hinweg auch solcher Schlaf wieder möglich gemacht wird. In der Regel ist es zum Beispiel beim Schichtdienst so, dass Arbeitgeber in der Regel gezwungen werden, gesetzlich für die Betroffenen auch immer wieder Tagdienste zu ermöglichen, dass die nachts in ihrem Bett schlafen können ohne Unterbrechung und dann wieder 2-3 Wochen Nachtdienst folgt, wo das dann wieder nicht der Fall ist, also dass man immer wieder sich zwischenzeitlich erholen kann. Das würde ich dem Herrn auch ans Herz legen, sich mal Gedanken darüber zu machen, weil langfristig ist das tatsächlich nicht so ganz günstig.
Ich würde noch mal ganz gerne zurückkommen auf das Gedankenkarussell, was die Hörerin vorhin angesprochen hat. Mhm. Ich habe die Frage auch so ein bisschen so verstanden, wenn es dann sich alles dreht, alle Gedanken werden sozusagen wie auf einem Karussell, bevor man einschläft, eben schon irgendwie formuliert oder die machen da schon ordentlich Musik. Wie kann ich sozusagen dieses Karussell anhalten, verlangsamen oder vielleicht sogar ganz ausblenden?
Auch vielleicht da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Eine sehr schöne Studie aus, muss überlegen, ich glaube Virginia, ich weiß es nicht ganz genau, hat mal Folgendes gemacht. Sie hat eine Gruppe von Probanden in 2 Gruppen unterteilt. Beide Gruppen sollten 10 Minuten Gedanken aufschreiben und die eine Gruppe Gedanken dessen, was am Tag passiert war, also das Geschehene notieren. Und die andere Gruppe sollte aufschreiben, was am nächsten Tag an Aufgaben folgen würde. Also ein Stück weit ein Blick in die Zukunft. Mhm. Ja, beide aber 10 Minuten pro Tag über mehrere Wochen. Und siehe da, es kam zu einem phänomenal spannenden Ergebnis. Die Leute, die Aufgaben und Dinge des nächsten Tages notieren sollten, die schliefen tatsächlich deutlich früher ein danach. Denn das, was man sozusagen auf diese Weise aus dem Kopf herausgeschrieben hatte, ja, an Zukunftsgedanken, das war dann einfach weg und hat einen dann weniger aufgewühlt, man kam schneller zur Ruhe. Diejenigen, die nur aufgeschrieben hatten, was am Tag gewesen war, die hatten trotzdem noch den Kopf voller Gedanken an das Morgen und die schliefen, brauchten doppelt so lang einzuschlafen. Also in einem Wort oder in einem Satz, eine To-Do-Liste ist besser als eine Done-Liste. Das könnte vielleicht auch der Dame helfen, wenn sie voller Gedanken ist im Kopf, sich heraufzuschreiben, was mache ich denn am nächsten Tag und wie mache ich das, wen rufe ich noch an, worüber willst du mit der Person sprechen. Das ordnet die Gedanken im Kopf und ist eine kleine von vielen schöne Maßnahme, die einem so ein bisschen hilft, bereits Ruhe im Kopf zu kriegen, bevor man das Licht löscht.
Ist es dabei wichtig, sich was zu notieren, worauf man sich freut? Weil es gibt ja auch Dinge, die am nächsten Tag anstehen, wo man überhaupt keine Lust zu hat.
Richtig, aber auch das hilft aufzuschreiben. Es macht nichts, wenn das nicht angenehm ist, aber es schon so ein bisschen zu strukturieren, zu planen, den Dingen einen Platz am Tag einzuräumen, ist trotzdem hilfreich. Es geht gar nicht darum, sich immer nur gute Gedanken einzureden und versuchen, die Welt an allen Ecken und Enden rosa-rot zu sehen. Das ist Unsinn. Mhm. Probleme und Aufgaben und unliebsame Pflichten gehören auch zum Leben. Aber wenn wir uns die so ein bisschen ordnen und Gedanken machen, das macht das auch, ne? Bei ganz, ganz schwierigen Gesprächen, die mit Patienten am nächsten Tag stattfinden, wo ich weiß, oh, das wird sehr, sehr brenzlig, hilft, es ist kein schöner Gedanke und man möchte am Abend da vielleicht nicht viel Zeit mit verbringen, aber das so 5 Minuten zu strukturieren und ganz kurz zu überlegen, okay, worauf legst du Wert bei dem Gespräch? Worauf möchtest du achten? Wie steigst du ein? Das hilft mir, Ordnung zu kriegen und das macht mich zuversichtlich. Und ab diesem Moment ist es dann auch aus dem Kopf draus.
sagt Volker Busch. Er ist heute zu Gast mit Gute Nacht Gehirn hier bei SR Kultur. Fragen an den Autor. Wir haben noch jede Menge Fragen an Volker Busch. Hier kommt die nächste.
Stimmt es, dass Schlaf vor Mitternacht der beste ist oder der gesündeste sozusagen?
Das ist eine schöne Frage, weil sie eine typische Frage ist. Die wird oft gestellt und anfänglich war man sich nicht so ganz sicher. Mittlerweile sind wir in der Wissenschaft aber der Meinung, ja, das spielt eine Rolle und ich will es gern begründen. Wir haben ja eben über den REM-Schlaf gesprochen, der so ein bisschen die Seele reinigt, ich sage es etwas in Anführungsstrichen, insbesondere in den späten Nachtstunden. Beim Tiefschlaf ist es umgekehrt. Der Tiefschlaf ist eine Phase, die auch 2-3 Mal im besten Fall während der Nacht auftritt, aber eher in den frühen Nachtstunden, also ich sag mal zwischen 23 und 2 Uhr nachts. Und der Tiefschlaf wiederum ist anders als der REM-Schlaf für etwas anderes zuständig. Er regeneriert vor allen Dingen den Körper. Es wird das Immunsystem angestoßen. Es finden Reinigungsprozesse im Gehirn statt. Da gibt es eine Flüssigkeit, die zwischen die Nervenzellen gespült wird, das sogenannte glymphatische System. Und das räumt ein paar Botenstoffe wieder ab und macht sauber, einfach ausgedrückt. Und es in dieser Phase schüttet das Gehirn auch Wachstumshormone aus, sodass Wundreinigungen oder Heilungsprozesse, Muskeln und Knochen stattfinden. Das findet alles in der Tiefschlafphase statt. Dadurch sind wir, wenn wir viel Tiefschlaf haben, am nächsten Morgen fühlen wir uns körperlich erholt. Und wenn das nicht stattfindet, weil die Leute erst um 1 Uhr oder 2 Uhr ins Bett gehen, also verhältnismäßig spät, dann hat man diese Tiefschlafphase nicht. Ich will es mal so ausdrücken. In der Tiefschlafphase regeneriert der Körper so ein Stück weit und in der REM-Schlafphase klärt sich die Seele. Und wer am nächsten Morgen beispielsweise total körperlich müde, ermattet, schlaff und keine Kraft hat, dem fehlt wahrscheinlich Tiefschlaf. Und wer am nächsten Morgen so seelisch unausgeglichen ist und so nah am Wasser gebaut, ne, oder vielleicht wo die Zündschnur so kurz geworden ist und man fährt schnell aus der Haut, der hat vielleicht einen Verlust von REM-Schlaf. Also man kann an den Symptomen oft schon ein bisschen erkennen, an welcher Phase der Nacht es gerade fehlt.
Also ich habe jetzt mal mitgerechnet, man sollte um 11 schlafen und nicht vor 8 wieder aufstehen. Ist es auch die Länge?
Nee, das habe ich nicht gesagt und das stimmt auch so nicht. Also
das war natürlich eine scherzhafte Rechnung.
Ja, nee, klar. Aber nicht, dass ein Missverständnis entsteht. Also je nachdem, also was muss man wirklich sagen, jeder darf und sollte natürlich nach seiner Fasson glücklich werden und Menschen sind unterschiedlich und das gilt auch für das Schlafverhalten. Aber es stimmt trotzdem, die Stunden vor Mitternacht sind wertvoll und 23 Uhr wäre eine gute Orientierung plus minus. Hängt natürlich auch immer vom Alter ein bisschen ab. Und was das Aufstehen anbelangt, da muss es nicht bis 8 Uhr sein. Menschen können auch um 6 Uhr aufstehen und völlig ausgeschlafen sein, wenn sie 7 Stunden im Bett lagen. Aber entscheidender als die Länge des Schlafes ist die Schlaftiefe, also diese Schlafarchitektur, von der wir schon sprachen. Dass man eben genügend Tief- und REM-Schlaf hat, ist unterm Strich viel entscheidender, selbst wenn der Schlaf vielleicht nur knapp 7 Stunden war, als wenn man zwar 9 Stunden im Bett lag, aber so oberflächlich schlief und irgendwie 20 Mal wach wurde, dass man danach völlig gerädert ist. Also Tiefe ist wichtiger als Länge.
Sabine Lüttke-Becker hat uns eine Mail geschrieben, vielen Dank dafür. Sie sagt, früher sprach man von Lerchen und Eulen. Seit ich in Rente bin, genieße ich es, bis 3 Uhr nachts aufzubleiben und komme trotzdem um 8 aus den Federn. Gibt es diesen Biorhythmus, fragt sie.
Ja, den gibt es und zumal müssen, ich weiß, oder ich habe es nicht gehört, wie alt die Dame ist.
Sie sagt, sie wäre in Rente.
Okay, dann könnten 5 Stunden, es ist in der unteren Grenze, 5 Stunden erscheint mir sehr wenig, aber was stimmt ist, dass die Menge des Schlafes mit dem Alter etwas sinkt. Also wir sehen das ja bei unseren Kindern, dass sie je nach Alter oft noch 9 Stunden brauchen, natürlich Kleinkinder und Säuglinge sogar noch mehr, vielleicht noch zusätzlich den Mittagsschlaf. Und dann sinkt das so im Laufe des Lebens immer mehr. Und ältere Menschen, so ab 70, brauchen oft nicht mehr 8 oder 7,5 Stunden Schlaf, sondern kommen mit 6 oder 6,5 aus. Insofern, wenn sie um 3 Uhr ins Bett geht und dann bis 9 Uhr schlafen würde, wäre 6 Stunden vielleicht ausreichend. 5 ist grenzwertig wenig. Aber auch hier würde ich unterm Strich sagen, wenn die Dame sich wohlfühlt und entscheidend ist ja immer, wie belastbar man ist am Tag und mit wie viel Power man sich empfindet und wie ausgeruht. Wenn das alles der Fall ist und sie macht keine Fehler oder sie ist nicht ständig müde, erschöpft, sondern hat Lust am Leben, kann lachen und es steht voll als Frau in ihrem Leben, dann kann es nicht ganz falsch sein, was sie macht. Insofern ist also immer die subjektive Tagesmüdigkeit ist das Entscheidende. Wenn es die nicht gibt, kann der Nachtschlaf nicht ganz schlecht gewesen sein.
Weitere Frage an Volker Busch.
Wie lässt sich die stabilisierende Wirkung des Glaubens auf das Gehirn erklären? Und sind wir die einzigen Wesen, die negative Gedanken haben können?
Das ist eine tolle Frage. Großartig, da freue ich mich sehr drüber, weil ich glaube, dass der Herr da einen Nagel auf den Kopf getroffen hat. Gläubige Menschen, die regelmäßig beten abends, tun etwas, was wir eigentlich eben schon als so wertvoll beschrieben haben. Sie ordnen ihre Gedanken. Sie sind vor Gott dankbar für das, was am Tag war. Vielleicht sind sie auch traurig oder äußern auch im Gebet ihre Ängste. Aber gleichzeitig gucken sie ein bisschen in die Zukunft und überlegen im Dialog mit Gott, wie sie das denn jetzt am besten machen. Und auf diese Weise entsteht ganz viel Struktur im Denken. Und das, was ich eben sagte, es wird ein Ventil geschaffen, dass das Ganze rausgeht. Ich persönlich muss zugeben, ich habe Gott für mich so nie entdeckt, aber ich habe sehr viel Respekt vor gläubigen Menschen, die beten, weil sie etwas schaffen, was andere vielleicht mit einem Tagebuch hinkriegen müssen oder mit einem guten Gespräch mit einem Partner. Auch das ist ja sehr wertvoll. Aber im Dialog mit Gott ordnen wir unsere Gefühle, unsere Gedanken und finden Frieden im Herzen und Frieden im Hirn. Und deswegen glaube ich, ja, das ist was sehr Wertvolles.
Zweiter Teil der Frage war noch, sind wir die einzigen Wesen, die negative Gedanken wälzen?
So ganz genau weiß ich das nicht, weil wir können auch trotz neurowissenschaftlicher Erkenntnisse anderen Tieren nicht so richtig beim Denken zuschauen. Aber man muss fairerweise zugeben, dass so nur der Homo sapiens und vielleicht die Primaten wie Schimpansen überhaupt kortikale Abschnitte im Gehirn haben, also Hirnmantelbereiche, wo ein höheres Denken dieser Art stattfindet, wo wir uns über unser Ich und unsere Beziehung zur Welt Gedanken machen können. Das würde man Reptilien, Amphibien und auch einfachen Säugetieren jetzt so nicht unterstellen wollen. Insofern würde ich also sagen, ja, Säugetiere ab einer bestimmten Stufe können das tun, was wir Denken nennen, aber nur der Mensch kann wirklich im Denken auch hängen bleiben und sich vor lauter Grübeln auch mal aufhängen. Also da ist Fluch und Segen nah beieinander in unserer Spezies.
Und du nimmst die Person, mit der du so große
Oh, da gab es noch einen kleinen Einspieler, wo auch immer der herkam. Ich hoffe, Volker Busch ist noch da.
Ich bin noch da. Ich habe Stimmen gehört.
Ja, ich auch. Wir sprachen gerade über Glauben und Gott. Aber gut, das lassen wir jetzt mal einfach an der Seite so stehen.
Genau.
Eine weitere Frage von Wolfgang Zapp an der Stelle. Was hält der Autor davon, dass man zum Einschlafen Hilfsmittel wie Arzneien oder pflanzliche Dinge einnimmt?
Ich bin da kein Gegner von. Man muss genau hinschauen, was wem hilft. Es gibt leider, Sie können sich das vorstellen, auf diesem riesigen Markt an Schlafstörungen auch wahnsinnig viel Unsinn, dass Menschen nichts hilft, sondern nur dazu führt, dass sie viel Geld ausgeben oder dass sie Nebenwirkungen haben. Gerade die klassischen Schlafmittel, die wenigen, die überhaupt zugelassen sind, muss man ehrlicherweise sagen, haben eben auch in Teilen Missbrauchspotenzial. Sie können abhängig machen oder andere Störungen verursachen, unter denen Menschen dann irgendwann viel mehr leiden. Also insofern ist immer Vorsicht geboten, bevor man versucht, seinen Schlaf biochemisch zu beeinflussen, würde ich immer auf behavioraler Ebene, sagt man, also auf Verhaltensebene versuchen, durch bestimmte Maßnahmen den Schlaf zu verbessern. Ein paar haben wir schon angesprochen, weitere werden wir sicherlich gleich noch ansprechen in der Sendung. Aber vielleicht ein Satz zu den Medikamenten. Es gibt natürlich, was die pflanzlichen Medikamente anbelangt, auch Möglichkeiten. Lavendel beispielsweise hochdosiert kann helfen. Auch das würde ich aber empfehlen, immer in Absprache mit einer Ärztin oder einem Arzt zu machen. Lavendel hat den Vorteil, dass es nicht nur etwas tiefer schlafen lässt, sondern auch Ängste löst, wenn man denn welche hat in der Nacht. Und auch die klassischen Dinge wie Baldrian, Hopfen, Schlüsselblume oder Passionsblume können hilfreich sein, aber auch hier müssen es standardisierte Präparate aus der Apotheke sein, weil eben auch auf dem Drogeriemarkt viel Quatsch angeboten wird in so niedrigen Dosen, dass es nicht hilft. Auch hier lohnt sich also mit einer Fachfrau oder einem Fach, Fachmann mal zu sprechen.
Weitere Frage an Volker Busch.
Welche Rolle räumt der Autor der hochdosierten Supplementierung mit Magnesium ein? Da gibt es ja neuere Studien mittlerweile.
Ja, Magnesium kann eine Option sein, dann, wenn wir einen Mangel haben. Das scheint die Voraussetzung zu sein. Und man muss fairerweise sagen, ein Magnesiummangel liegt lang nicht immer vor. Den gibt es natürlich in bestimmten Lebenssituationen. Bei Schwangeren kann das auftreten. Menschen, die sehr viel Stress haben, können Magnesiummangel haben. Es gibt auch bestimmte Stoffwechselstörungen, wo Magnesiummangel vorliegt. Dann kann das sinnvoll sein, Magnesium zu supplementieren, aber einfach blind nehmen in der Hoffnung, es wirkt und dann in ultrahohen Dosen, wie das oft von der Industrie dann empfohlen wird, weil sie es einfach besser verkauft, empfehle ich nicht, denn nichts ist ohne Gift, allein die Dosis macht das Gift, heißt ein berühmter Satz in der Medizin und das gilt nicht nur für Rotwein und Schokolade, das gilt auch für Magnesium.
Ein Bereich, der uns vorhin schon mal ganz kurz angedeutet wurde von Ihnen, Herr Busch, ist, dass wir natürlich in Zeiten leben, die auch sehr unruhig sind. Also kommen wir doch mal zu der Phase, eigentlich jetzt nicht während wir schon schlafen oder kurz davor, sondern die uns eben beschäftigt den Tag über. Auch Martin Rees, unser Hörer, hat geschrieben, beispielsweise geht es darum, jeden Tag prasselt sozusagen auf uns ein, was alles an schlimmen Dingen in der Welt passiert, ob das nun in der großen Welt Ukraine oder auch der Gaza-Krieg und so weiter ist. Ein Teil der Frage, der dahinter steht, ist, können wir von den Menschen, beispielsweise Ukraine und Gaza, so fragt Martin Rees, etwas lernen, weil es sind Menschen im Dauerstress, die eine existenzielle Bedrohung haben, jeden Tag und jeden Abend und jede Nacht. Ein Teil der Frage. Und zweitens, wie gehen wir mit diesen ganzen Krisen um, die uns den ganzen Tag über beschäftigen?
Ja, ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an. Das hat er sehr treffsicher beobachtet und genau so ist es. Wir sehen aufgrund von modernen Studien, dass unser Gehirn vor Bedrohungen, die virtuelle Art sind, die wir im Fernsehen sehen, in der Zeitung lesen, die uns aber jetzt unmittelbar in der Sekunde gar nicht im realen Leben betreffen, trotzdem die gleichen Stressreaktionen zur Folge haben können. Weil die Bilder und die Geschichten, die unser Gehirn sich von der Zukunft macht, so plastisch, so echt sein können, als wäre man bereits in der Situation. Es gibt sogar Autoren, die von einer prätraumatischen Belastung sprechen in dem Zusammenhang. Also nicht die bekannte posttraumatische Belastung, sondern die davor auftritt. Also die Erwartung einer Bedrohung in der Zukunft führt bereits im Jetzt dazu, dass ich mich genauso fühle, als wäre ich schon in der Krise. Und es kommt zu entsprechenden gleichen Stoffwechselveränderungen, zu den gleichen Muskelanspannungen, zu den gleichen vegetativen Entgleisungen. Und insofern ist eine gewisse Vorsicht und eine gewisse Dosisbegrenzung bei den Informationen wichtig, wenn wir abends merken, nicht zur Ruhe zu kommen. In der Fachsprache nennt man das Hyperarousal. Das könnte man übersetzen wie eine Übererregung unseres Nervensystems, das wir heute haben. Durch all das, was wir lesen und hören und sehen. Es ist einfach zu viel. Wir sind überreizt. Und dann kann unser Gehirn in diesem Alarmzustand natürlich schwer locker lassen. Also wer glaubt, er könnte abends bis 21, 22 Uhr Talkshows gucken, die immer in apokalyptischem Ton vom Untergang unseres Landes sprechen und noch die Tagesthemen und dann unmittelbar das Licht löschen und schlafen, der ist natürlich, Verzeihung, fast etwas naiv. Weil wo soll denn unser Gehirn die Möglichkeit haben, diese Bilder, diese Geschichten von realen Dingen, die in der Welt passieren, innerhalb von 2 Minuten zu ordnen und loszuwerden? Das kann nicht gelingen. Und aus diesem Grund müssen wir, deswegen ist mir der Abend so wichtig, einen Zeitraum schaffen, wo wir ihn gut gestalten, wo wir zur Ruhe kommen, uns mit etwas beschäftigen, was uns gut tut, wo wir auch mal diese ganzen schrecklichen Dinge mal vergessen, hinter uns lassen, damit wir schon, bevor wir das Licht löschen, in so ganz leicht in die Entspannung, in die Erholung hineingrooven. Umso leichter fällt uns dann das Schlafen.
Und Social Media nochmal durchzuscrollen auf dem Smartphone gehört nicht dazu.
Nicht unbedingt. Also wenn es Katzenvideos sind, dann mag das nicht weiter schlimm sein. Aber wissen Sie, wenn wir uns vorstellen, dass gerade jüngere Menschen schon im Alter von, sagen wir mal, 12, 13, wo sie noch so ihren Platz in der Gesellschaft suchen und so nicht so genau wissen, was kann ich, wer bin ich, wo gehöre ich hin, wenn sie sich dann permanent vergleichen mit anderen Jugendlichen, die ihnen was vorleben, was sie nicht haben, also ständig so Defizite suggeriert bekommen. Da bist du noch nicht und das kannst du nicht und das hast du nicht. Wo soll denn ein jugendliches Gehirn dann zufrieden einschlafen? Also mal ganz von den schrecklichen Dingen in Gaza und Ukraine abgesehen, die Sie gerade ansprachen oder auch der Herr, der die Frage stellte, wird eben über Social Media diese Vergleicheritis auch noch angestoßen, die vielleicht bei uns Erwachsenen nicht mehr ganz so eine große Rolle spielt, aber bei ganz jungen Menschen. Und auch das hält er natürlich vom Schlafen ab.
Sie schreiben, was mir hängen geblieben ist, von der Entzündung der Seele. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Das heißt, genau. Es ist so ein fiebriger Entzündungszustand, der eigentlich nie endet, weil diese Vergleiche werden nie enden. Die kann man auch nie gewinnen.
So ist es und deswegen muss man ihn ab und zu aus dem Weg gehen. Man kann das Gehirn nicht dazu bringen, sich nie zu vergleichen. Es ist ganz normal, dass der Mensch sich immer mit anderen vergleicht und das ist ja auch beim Sport oder in der Industrie, wenn Unternehmen sich vergleichen und versuchen, die beste Dienstleistung, das beste Produkt auf den Markt zu bringen, ist es ja auch alles gut. Das hat ja auch alles seine Berechtigung. Aber ich finde persönlich, 11-jährige Mädchen sollten sich nicht miteinander vergleichen müssen auf den Schulhöfen oder abends, wenn sie im Bett liegen. Das finde ich pervers. Sondern sie haben das Recht, die Unbeschwertheit ihrer Kindheit zu genießen und einfach nur sich zu freuen, dass sie da sind und dass sie miteinander lachen. Das ist ein unheimlicher Wert. Den nehmen wir unseren Kindern, wenn wir sie stundenlang bis abends in diese blöden Bildschirme gucken lassen. Und auch wir müssen ein bisschen aufpassen. Als Erwachsene sind wir vielleicht nicht mehr ganz so davon betroffen, aber auch wir sind natürlich nicht gefeit in diese Falle zu gehen, ständig zu sehen, was andere uns vorleben, was andere haben, was andere können, was wir nicht sind und dann immer mit so einem Defizit ins Bett zu gehen und zu sagen, ach schade und wie traurig, dass unser Leben nicht so ist. Das ist doch total schade und enttäuschend.
Auch in Ihrem Buch unter dem Kapitel Akzeptanz, weniger genau. Zu hadern und dafür ein klein bisschen stabiler zu sein, eben weil man akzeptiert, wie man vielleicht ist.
Ganz genau, dass das und Frieden auch gut findet. Nicht akzeptieren im Sinne einer Toleranz, so nach dem Motto, dann ist es eben so. Sondern ich habe bewusst dieses Kapitel über Akzeptanz und Vergleich geschrieben, weil ich ein paar Gedanken schenken wollte, wie man wirklich Frieden im Herzen finden kann und zufrieden einschläft und sagt, ja, es ist nicht alles Gold in meinem Leben, aber es ist okay, es ist schön. Und ich freue mich auf den nächsten Tag. Das ist doch was viel Wertvolleres als jetzt ein Medikament, was ich schlucke.
Ich wollte nochmal zurückkommen auf den zweiten Teil der Frage des Hörers Martin Rees. Er wollte ganz gerne wissen, ob wir da etwas lernen können von denen, die ja wirklich existenziell jetzt in real bedroht sind, beispielsweise in der Ukraine jeden Tag rund um die Uhr. Also wie geht man damit um? Kann man von diesen Menschen etwas
lernen? Da gab es noch einen zweiten Teil der Frage. Genau, er hat völlig recht. Ja, weiß ich nicht ganz genau. Also wenn er damit sagen wollte, dass wir manchmal uns auch um Kleinigkeiten Gedanken machen und verkennen auf diese Weise, wie ungleich schwerer das Leben anderer ist, die gerade so unfassbar schwere Entbehrungen, Folterungen oder Terror erleben, dann ja. Es kann manchmal geradezu heilsam sein, zu sehen, wie leider Menschen unter schweren Lebensbedingungen leiden. Das kann einem selber wieder so ein bisschen neu kalibrieren. Aber trotz allem, allein hilft das nicht. Meine Erfahrung ist, wenn Menschen sich Sorgen machen, auch wegen Kleinigkeiten, dann ist es so. Dann würde ein Vergleich mit anderen, in dem Fall Vergleich nach unten, nicht automatisch dazu führen, dass es einem gleich besser geht. Also auch wenn ich mir Gedanken mache, dass meine Knieprothese nicht heilt, wenn ich mir Gedanken mache, dass ich die Krebserkrankung nicht durchmache, wenn ich mir Sorgen mache, dass ich die Hypothek für mein Haus nicht zahle oder Sorgen habe, dass der Hochwasserschaden sozusagen mir das ganze Geld nimmt, dann sind das ja alles vielleicht nicht ganz so schlimme Dinge wie Kriegserfahrung, ohne jede Frage, aber es sind natürlich trotzdem auch verständliche, veritable Sorgen, die sich Menschen machen. Und auch dafür muss man ja eine Antwort finden.
Volker Busch zu Gast heute bei Fragen an den Autor. Gute Nacht Gehirn heißt sein Buch hier auf SR Kultur. Herr Busch, Sie schreiben ja auch darüber, dass man vielleicht ein klein bisschen darüber nachdenken sollte, wie man im Umgang miteinander schon tagsüber auch diesen Phasen der eigenen Erleichterung oder des eigenen etwas leichtermachens vorbeugt. Da ist das Thema Verzeihen, finde ich, ein ganz wichtiges. Vielleicht können wir da noch kurz drüber sprechen an der Stelle. Warum ist es so wichtig, dass man sich selbst und auch anderen lernt zu verzeihen fürs eigene Hirn?
Naja, wir kennen das ja alle, wenn wir mal so die Gedanken durchgehen, die uns oft im Kopf herumkreisen, wo wir grübeln, dann sind es zwar hin und wieder auch Termine und Aufgaben und Zeitdruck. Aber am allerschlimmsten sind eigentlich zwischenmenschliche Konflikte. Ne? Kränkungen, die wir erfahren haben durch Streitereien oder Sorgen, die wir uns machen. Dinge, die einfach so im Salz liegen, wie man so früher altdeutsch gesagt hat, und da vor sich hin gären und dadurch konserviert werden. Und solche Kränkungen können sich auch manchmal wie Infektionen ausbreiten. Also die kriegen wir auch nicht mehr los. Die breiten sich im Körper aus und mit jedem Tag wird es eigentlich schlimmer. Und können uns dann auch eben kostbaren Schlaf rauben. Und deswegen glaube ich, dass ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um zur Ruhe zu kommen, ist, Konflikte, so gut es geht, zu befrieden. Das gelingt einem natürlich nicht immer, keine Frage. Aber man darf so ein Stück weit schon versuchen, die Dinge wieder aus dem Salz zu holen und vielleicht anzusprechen und Frieden zu finden mit dem anderen, ihm zu verzeihen, selbst wenn man dann trotzdem danach übereinkommt, nicht einer Meinung zu sein. Aber die Dinge, so diese Emotionen zu befrieden, die einen auffühlen, das halte ich für was ganz, ganz, ganz Wichtiges, um auch zur Ruhe zu kommen. Deswegen war mir dieses Kapitel sehr wichtig. Ja.
Wir haben noch ein paar Fragen an Volker Busch. Hier ist die nächste.
Ich habe vor vielen Jahren als junge Frau zwei schwere Schicksalsschläge gehabt, nämlich zwei Kinder durch die Schuld anderer Menschen verloren. Ich habe dann zwischendurch auch, um zur Ruhe zu kommen, oft Melatonin genommen. Wenn man das länger nimmt, hat das Folgen für die Gesundheit oder was muss man da beachten?
Also erstmal tut es mir total leid, das zu hören. Da ist jetzt mein ganzes Herz bei der Dame. Das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich eine sehr, sehr langfristige Einschränkung von Lebensqualität und Schlafqualität zur Folge hat. Ich hoffe, ich trete der Dame nicht zu nahe, wenn ich vorsichtig die Frage stelle, ob Melatonin hier das Richtige ist. Ich wage es zu bezweifeln. Also ich freue mich riesig, wenn vielleicht kann sie das noch ergänzen, wenn ihr Melatonin damals geholfen hat. Ich glaube nur, dass das für das, was sie an Schicksal ertragen mussten und noch ertragen, wahrscheinlich etwas anderes sinnvoller wäre, auch medikamentös. Zu Melatonin selber muss man sagen, dass die Studienlage sehr, sehr dürftig ist. Ich weiß, dass das momentan überall beworben wird. Es ist ein riesiger Hype. Also man kann abends schon gar nicht mehr Fernsehen gucken, ohne nicht 3-4 Werbespots zu Melatonin zu sehen. Aber Melatonin hilft nur in ausgewählten Schlafstörungen. Ich will sie kurz nennen. Vor allen Dingen, wenn man unter Jetlag leidet, also Menschen, die Geschäftsreisende, die viel Zeitzonen überbrücken, denen kann das helfen. Oder Menschen im Schichtdienst, hatten wir eben auch schon, die also oft nachts aufstehen müssen oder mal tagsüber, mal nachts arbeiten. Auch da ist Melatonin eine Überlegung wert. Aber etwas so Schlimmes, was sie erleben mussten, wo eine so schreckliche Erinnerung ihr Herz bestimmt, da würde ich eher was Angstlösendes versuchen. Ich sage so ganz vorsichtig, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich kenne sie kaum.
Ist auch schwierig jetzt in der Situation.
Genau, genau. Zum Melatonin selber, das war auch noch der Kern Ihrer Frage. Jedenfalls, da kann ich Ihnen Zuversicht geben. Melatonin an sich ist nicht schädlich. Und selbst wenn Sie es Jahre genommen haben und selbst wenn Sie es auch weiterhin nehmen möchten, brauchen Sie keine Sorge haben, dass Sie Schaden davon tragen. Nur ob es wirksam, alleine wirksam ist, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Eine weitere Frage.
Ich hätte eine Frage an den Autor, und zwar, es gibt bei mir das Phänomen, dass ich am Fernseher einschlafe, allerdings, wenn ich ins Bett gehe, nicht mehr einschlafen kann. Was gibt es da, irgendwelche Begründungen dafür, für dieses Phänomen?
Ja, da befinden Sie sich in bester Gesellschaft mit vielen Männern wahrscheinlich. Auch ich kenne das, dass ich mal vom Fernseher eingeschlafen bin, früher vor allen Dingen. Das ist in der Tat nicht so ganz günstig, weil wir dann, also es gibt verschiedene Gründe, die dafür verantwortlich sind, was Sie beobachten. Das blaue Licht, das Ihr elektronischer Bildschirm emittiert, hat einen sehr kurzwelligen Anteil an Frequenzen. Und das sorgt dafür, dass weniger Melatonin ausgeschüttet wird. Also dieses Schlafhormon, das Ihre Zirbeldrüse produziert und Ihnen hilft, zur Ruhe zu kommen. Das wird durch blaues Licht sozusagen verhindert. Das ist nicht der Fall, wenn Sie ein Buch lesen oder aus dem Fenster gucken. Aber wenn Sie in ein Fernseh gucken, in ein Laptop, sogar ins Handy, ne, Sie haben einen hohen Blaulichtanteil. Und deswegen kann es passieren, dass Sie danach in Anführungsstrichen mit Energie aufgeladen ins Bett gehen und dann nicht mehr wirklich zur Ruhe kommen. Sinnvoller wäre es tatsächlich, dass Sie versuchen, vor dem Fernseher nicht einzuschlafen. Und wenn Sie spüren, es ist ein unglaublicher Schlafdruck da, Sie sind richtig müde, dann wäre das der perfekte Zeitpunkt, die Kiste auszuschalten und dann ins Bett zu gehen. Und seien Sie sicher, ab 12 Uhr verpasst man in der Regel eh nichts.
Eine weitere Frage.
Inwiefern hilft es, wenn man ein Glas Bier trinkt am Abend und dann schlafen geht?
Ja, also ein Glas Bier am Abend ist natürlich was ganz Wundervolles und ich kann mir vorstellen, dass das Genießen nach einem anstrengenden Tag auch mehr als verdient haben. Insofern würde ich Ihnen das nicht nehmen wollen. Aber ein kleines bisschen muss ich Wasser in den Wein gießen oder Wasser ins Bier in diesem Zusammenhang.
Für Wein trifft es wahrscheinlich auf zu.
Ja, genau. Wir sehen, dass Alkohol vor dem Schlafengehen nicht ganz günstig ist. Je hochprozentiger, desto schlechter. Und ich kann das auch begründen. Zwar hilft er eventuell zu einem schnelleren Einschlafen, aber, Achtung, jetzt kommt ein dickes Aber, der Schlaf ist nachfolgend weniger tief. Er ist oberflächlicher und unterbrochener. Also dieses Klosterfrau Melissengeist und Unterberger, so diese ganzen kleinen Likörchen, die man abends trinkt, die helfen letztlich nicht einer Schlafverbesserung, aber suggerieren den Menschen, dass sie besser schlafen würden, weil sie tatsächlich etwas schneller einschlafen lassen. Und deswegen sind sie am nächsten Morgen, denken sie, ah, das hat mir gut getan, mache ich wieder. Ist aber Unsinn tatsächlich, weil wir danach nicht ganz so erholt sind. Beim Glas Bier würde ich jetzt, oder halben Glas Bier würde ich jetzt die Gefahr noch nicht sehen. Aber wer jetzt 2, 3 Schnäpschen trinkt, das sollte man eher nicht tun.
Eine Frage von Michael Frari, vielen Dank, er hat sie geschickt und möchte ganz gern von Ihnen, Herr Busch, wissen, in der modernen Leistungsgesellschaft wird vieles aus dem Alltagsgeschehen mit in die Nachtruhe mitgenommen. Frage dann eben, wie positiv wirkt sich denn eine am Tag eingelegte Schlafpause, sprich Siesta, aus auf eine gesunde Nachtruhe?
Ja, also Mittagsschlaf ist ausdrücklich erlaubt, Punkt. Wir sehen in ganz neuen Studien, wie wertvoll er sein kann, weil Menschen nach einem kurzen Mittagsschlaf tatsächlich ausgeruhter sind und deutlich weniger Fehler machen. Sie sind aufmerksamer im Straßenverkehr, sie sind motivierter, wenn sie vor Excel-Tabellen sitzen, sie sind sogar sozial verträglicher, was auch ein schönes Argument ist für einen Mittagsschlaf. Also man hat eigentlich nur Vorteile, aber wichtig ist, dass der Mittagsschlaf nicht zu lange ist. Wer 1,5 Stunden Mittagsschlaf macht, tut sich eigentlich keinen Gefallen, weil man in dieser Zeit dann möglicherweise bereits in einen Tiefschlaf kommt und danach nicht mehr so richtig aus dem Puschen kommt. Und gleichzeitig fehlt dann der Schlafdruck, abends wieder rechtzeitig zur Ruhe zu kommen. Also das wäre viel zu lang. Man sagt maximal 20 Minuten. Aber so in dieser Zeit 10, 15, 20 Minuten ist absolut gesund. Und wer die Möglichkeit hat, hat ja leider nicht jeder, aber wer das kann, sollte es gerne tun, wenn er es mag.
Sie haben gerade gesagt, danach sind Sie auch sozialverträglicher. Ein Teil der Frage von Michael Frari, die sich daran noch anschließt. Man sollte also Chefin und Chef immer mal wieder 20 Minuten mittags gönnen. Damit
ganz
man
genau.
In der Arbeitswelt, das ist die Frage, die dahinter steht, sollte man das in die Arbeitswelt integrieren eigentlich?
Also ich wäre für ein absolutes Ja und wir sehen tatsächlich auch Kulturen, wo sich das allgemein positiv auf die Belegschaft ausübt, beispielsweise in Japan, wo das gang und gäbe ist, solche kurzen Naps zu machen und eigentlich alle profitieren. Es gibt dort ganz viele Unternehmen, die Ruheräume zur Verfügung stellen, die man aufsuchen kann. Das ist natürlich ganz freiwillig alles, man wird nicht gezwungen. Aber wer das mag und gerne hat, dort diesen Raum aufsuchen kann in der Mittagszeit, irgendwann 20, 30 Minuten maximal zur Ruhe kommt und alle profitieren davon. Wir sehen das übrigens auch bei Kindern. Jeder von uns, der Mama, Papa ist, weiß, wie unleidig Kinder werden, zumindest in einem bestimmten Alter noch, wenn sie keinen Mittagsschlaf haben und wie ausgeruht und sozial verträglich sie sind, wenn sie dann mittags eine Stunde Ruhe hatten.
Apropos Kinder, Hiltrud Hausner schreibt noch, Kindern liest man ja gerne gute Nachtgeschichten vor.
So
ist das auch eine gute Empfehlung für Erwachsene, da man da gleich auf andere Gedanken gebracht wird?
Ja. Absolut. Das ist das, was wir eingangs schon sagten. Ganz, ganz toll. Ich freue mich über die Bemerkung. Genauso ist es. Man signalisiert oder man liest Kindern Märchen vor. Einerseits stärkt es natürlich die Bindung zwischen Mama, Papa und dem Kind. Das ist klar. Es gibt ihnen auch so ein Stück weit Routine und Routine schafft immer Verlässlichkeit und Sicherheit. Also es hat auch viel mit dem emotionalen Befinden zu tun. Aber Märchen haben darüber hinaus noch etwas anderes. Ich glaube, ich sagte es eingangs schon, sie stoßen so ein kreatives, fantastisches, verrücktes Denken an. Und das hilft beim Übergang in die Nacht. Und es gibt überhaupt keinen Grund, uns das als Erwachsene nicht auch zu gönnen. Also weniger in die To-Do-Listen zu gucken oder weniger in die, ich sag mal, in die Excel-Tabellen oder ins Outlook, in die Termine, sondern auch ein Stück weit am Tag sich am Abend sich so ein paar solche Geschichten gönnen, kann helfen, dem Gehirn sozusagen zu signalisieren, jetzt kommt gleich die Traum- und die Kreativitätsphase.
Leonore Decker aus Saarbrücken schreibt dazu, ich mache mir regelmäßig nachts ein Hörbuch auf dem CD-Player an, mit einer mich beruhigenden Sprecherstimme und meistens schlafe ich sofort davon ein. Kann es trotzdem eine unbewusste schädliche Wirkung haben, weil ich ja eigentlich ohne elektronische Berieselung sein sollte, schlafen sollte?
Nein, das ist was ganz Wunderbares. Peinlicherweise muss ich sagen, dass mir meine Hörer das auch sagen. Ich habe einen Podcast Gehirn gehört, den mache ich schon sehr gerne und sehr lange und viele schreiben mir, dass sie es auch nutzen, um einzuschlafen. Sie kommen nie über die Hälfte hinaus. Ich war anfangs nicht sicher, ob ich das als Kompliment werten soll, aber ich freue mich natürlich trotzdem. Und das ist eine Erfahrung, die wir alle teilen. Eine beruhigende Stimme, ein guter Gedanke am Abend, der einen einschlafen lässt, gibt einem ja bereits das Signal, dass das Gehirn eben keinen Alarm und Stress mehr meldet. Sonst würde es ja gar nicht zur Ruhe kommen. Also das ist der beste Beweis, dass es eigentlich dem Gehirn ein Signal gibt, ja, jetzt darfst du zur Ruhe kommen. Also genau diese Erlaubnis signalisiert das. Insofern also alles richtig gemacht, genau weiter so.
Eine weitere Frage noch.
Kann der Autor ein Rezept Schülern oder Studenten vermitteln, die nicht einschlafen können, weil eine Klassenarbeit bevorsteht, beziehungsweise sie in eine Prüfung gehen?
Ja, kann ich. Da gibt es ganz viele. Womit ich mich mit meiner Arbeitsgruppe hier an der Uni Regensburg viel beschäftigt hat, war Atmung. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund der Atmung. Und ich gebe gern diesen Ratschlag ganz, ganz konkret rüber an den Herrn. Wer also als junger Mensch vor lauter Prüfungsangst oder Termindruck am nächsten Tag nicht zur Ruhe kommt, also auch so hyper-arousal ist, dem empfehle ich folgende Atmung. Man setzt sich gemütlich auf den Stuhl und atmet nur über die Bauchdecke. Die Schultern bleiben ganz ruhig. 4 Sekunden ein und 8 Sekunden aus. Also zusammen 12 Sekunden pro Atemzyklus. Das ist relativ lange. Das heißt, man kriegt da auch nicht mehr hin als 5 Stück in der Minute. Und diese langsame, tiefe Atmung, Deep and Slow Breathing, DSB sagt man, über den Bauch, das ist die effektivste Form, das vegetative Nervensystem zur Ruhe zu bringen. Da gibt es sogar neue Daten von der Uni München, also die Lorbeeren verdienen nicht ich, sondern in diesem Fall meine lieben Kollegen aus München, die gezeigt haben, dass unsere Emotionszentren, die so aufgewühlt sind, wenn wir uns Kriegsberichte im Fernsehen anschauen und wirtschaftliche, schreckliche Prognosen von der Zukunft, dass die nach 5 Minuten schon dieser tiefen Atmung wieder runterfahren im Gehirn. Das ist eine ganz einfache, aber hocheffektive Form, um das vegetative Nervensystem zu beruhigen. Danach geht man ins Bett und viele erzählen, dass sie danach auch leichter einschlafen können.
Wir haben natürlich noch jede Menge Fragen hier. Vielen, vielen Dank an alle, die ihre Fragen geschickt haben. Und eine, die ja ist so ein klein bisschen zentral, fast überall zu sehen. Die Frage ist, wie komme ich zu gutem Schlaf? Das kann man jetzt nicht für alle pauschal, glaube ich, beantworten, Herr Busch. Ja. Aber aus Ihrem Buch lese ich auch so ein bisschen raus, wenn man wirklich Probleme hat oder hatte, kleine Schritte Richtung nach vorne. Das ist so, glaube ich, für alle doch etwas, was funktionieren könnte.
Genau, nicht darauf hoffen, dass eine Zaubermaßnahme von Montag auf Dienstag sofort alles verändert, sondern sich einfach selber zum Experimentieren einladen, das als Entdeckungsreise sehen, dass man sagt, okay, ich will in den nächsten Wochen mal verschiedene Dinge ausprobieren und sich die Erlaubnis geben, so die Geduld auch, Schritt für Schritt dann zur Lösung zu kommen. Deswegen gibt ein schablonhaftes Rezept aus irgendwelchen Herren- und Frauenzeitschriften einem nicht sofort die Zaubertricks. So, man muss sehr genau gucken, was passt für mich. Einladen, auszuprobieren. Was tut mir gut? Verhaltensrituale schaffen am Abend, die zur Ruhe kommen. Vielleicht ist es der Tee und das Lesen. Vielleicht ist es der Spaziergang mit dem Hund. Vielleicht ist es ein gutes Gespräch mit der Partnerin oder dem Partner. Vielleicht ist es ein gutes Buch. Also sich selber ausprobieren und zu dem stehen, was man findet. Und dann ist es in der Regel der beste Weg.
Sagt Volker Busch. Er war heute zu Gast hier bei Fragen an den Autor. Danke Ihnen. Vielen, vielen Dank fürs Beantworten und die vielen tollen Tipps, die Sie gegeben haben. Danke Ihnen.
Alles Gute. War mir eine große Freude. Vielen Dank für das Interesse.
Professor Dr. Volker Busch, Gute Nacht, Gehirn, Gedanken, um zur Ruhe zu kommen, im Drömer Verlag, 256 Seiten für 18 Euro. Das ist das Buch, um das es heute hier ging. Und ein Exemplar geht an Leonore Decker in Saarbrücken, Michael Frari und Bernhard Meyers. Vielen Dank natürlich auch an alle anderen, die teilgenommen haben. Diese Sendung finden Sie wie immer als Podcast auch in der ARD Audiothek und auf srkultur.de. Da finden Sie auch alle Informationen zur Sendung. Auch zur nächsten Sonntag, 9.04 Uhr, Ralf Hartmann ist dann zu Gast mit seinem Buch Das Netz der Mullahs, der Iran und der politische Islam der Schiiten. Der deutsche Islamwissenschaftler, Politologe und Publizist, er schreibt historisch, aber auch ganz aktuell über das, was im Iran vor sich geht und vor allen Dingen, was für ein Interesse zum Erhalt der Macht dort steht. Wir haben alle von den Vorfällen gehört und wir wissen, dort ist etwas im Gange, was Ralf Hartmann als Militärkaste, als Diktatur beschreibt. Und da will er nächste Woche mit uns nochmal genauer drauf schauen. Nächste Woche bei Fragen an den Autor hier auf SR Kultur. Und Informationen, Links natürlich auch auf srkultur.de. Und ich freue mich, wenn Sie dann nächste Woche wieder mit dabei sind. Für jetzt wünsche ich Ihnen einen entspannten Sonntag. Bleiben Sie optimistisch. Tschüss und bis bald, sagt Jochen Marmit. Alles Gute.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD-Audiothek-Podcast-Tipp.
Hi, ich bin Gabi Sawasch, Moderatorin und Cellistin und nehme euch mit hinter die Kulissen des Showbiz, wo doch eigentlich ganz viel Glanz, Glamour und Glücksgefühle sein müssten. Aber warum machen dann so viele MusikerInnen den Cut? Lahm Tran Din zum Beispiel war professionell Chordirigent und backt jetzt Brot in der Prignitz.
Musik machen ist bestimmt nicht verkehrt für die Welt, aber ich hatte das Gefühl, es dreht sich ein bisschen viel auch um sich selbst. Ein Stück Brot, also das brauche ich niemandem zu erklären, das versteht man.
Opernsänger Thorsten Büttner verkauft jetzt Whisky als Whisketianer.
Es ist immer noch mein Traumberuf, doch ich sehe einfach, wie die Oper, so wie sie gerade läuft, den Bach runtergeht und da möchte ich meinen Anteil nicht mit dazu beitragen.
David Golitko stand als gefeierter Rockstar auf der Bühne und ist jetzt Winzer in der Pfalz. Krisen, Brüche, neue Wege und ganz viel spannende Geschichten, die erzählen wir euch jeden Samstag in der ARD Audiothek in Spot-Off, der Backstage-Talk.